geht jemand zu und dieser Kommunistin die Partei vor, zu besprochen hat, die könnte man die analog auf die katholische Kirche anwenden, weil eigentlich sind die Sachverhalte ja relativ ähnlich.
Ja, ja. Ja, ja, klar. Klar. Und ich glaube, das ist, ja, Badiou sieht diese Parallele ganz klar mit St. Paul, ja. Mit Apostel Paulus. Nun, bei ihm ist es so, dass er will diese Anhängerschaft, ja, so wie die kommunistische oder katholische, allerdings eine Anhängerschaft, die in ihrem Bestand, sagen wir so, ja, in ihrem Bestand nicht festgelegt wird. Nicht festgelegt wird durch den Ritus und die Zugehörigkeit im hierarchischen Sinne, auch nicht durch das Abendmahl oder wie auch immer, ja, sondern er besteht darauf, dass sozusagen der ursprüngliche Botschaft war, eine Zugehörigkeit jenseits der Zugehörigkeit. Ja. Bist du hebräisch oder elinisch, bist du das, bist du Mann und Frau, bist du diese Zunge, jene Zunge, bist du folgst du diesem Ritus oder jenem Ritus und so weiter, wie auch immer. Du kannst dabei sein, wenn du akzeptierst eine gewisse Botschaft, die eben von Paulus verkörpert worden war. Wenn du die akzeptierst und diese Botschaft treu bleibst, so historisch gesehen, so historisch antizendent, dann sonst was du bist, ja, also deine soziale, politische, religiöse Einschreibung in den Weltzustand, spielt da keine Rolle. Das ist dieses Ereignis, ja, was sie da gesagt haben. Also, er beginnt tatsächlich mit einer Ontologie von dieser Lettre in Vermont, von seinem Ereignis, und Ereignis ist das, was zu, sagen wir, zur Ordnung des Seins nicht gehört. Ja. Ereignis ist nicht etwas, was im Sein passiert ist. Sein Beispiel zum Beispiel ist die Französische Revolution zunächst einmal. Ja. Und er sagt, was ist die Französische Revolution? Die Französische Revolution ist nie passiert. Ja. Da waren irgendwelche Reden, da waren irgendwelche Aufstände, da jemand hat jemanden Kopf abgeschlagen und der andere was hat dazu gesagt und da, ja, und so. Und das sind ein Ereignis und andere Ereignis und so. Und kann man so beschreiben und so beschreiben. Aber kann man da kommen und sagen, das ist die Französische Revolution? Was ist das? Was ist die Revolution? Wann ist sie passiert? Und was ist blablabla? Kann kein Mensch sagen. Also die Französische Revolution ist nichts anderes als meine persönliche Bereitschaft, mich zu einem Ereignis zu bekennen, wo ich aber dieses Ereignis nicht einmal beschreiben kann, ja, was das eigentlich sein soll. Und das ist genauso wie mit Christentum. Ja. Was ist Christentum? Ja? Christentum ist, jemand ist irgendwo geboren, da war der Stern da irgendwo da und jemand ist gestorben oder ich weiß nicht, war gekreuzigt und hat auferstanden und vielleicht ist es so, vielleicht ist es anders verlaufen und einer hat das gehört und einer hat jenes gehört. Irgendwo war die Französische Revolution, was überhaupt nicht klar, ja, was das sein soll. Und dann kommt Paulus und sagt, das ist das Christentum, ja, das ist sozusagen die Gut Christi, die Wahrheit und so weiter. Das heißt, er hat sozusagen dieses Ereignis als Ereignis proklamiert, ohne dass man nachweisen kann oder nachzuweisen braucht überhaupt, dass es sowas gab. Weil versucht man, das nachzuweisen, zerfedert sich alles, zerfällt, fragmentiert sich und kann ja niemand sagen, was das eigentlich war. Das heißt, in der Ordnung des Seins gibt so etwas wie Christus oder Christentum nicht. Ja, das ist eine interessante Rettung der theologischen Perspektive. Das heißt, wenn man etwas sagt, Christentum gab es nicht, es gab keine Auferstehung Christi und so weiter. Es ist alles richtig. Es gab irgendwelche Ereignisse, die man so und so interpretieren kann. Aber an dem Augenblick, an dem ich sage, das ist das Ereignis, ich bekenne mich zu diesem Ereignis, als etwas, was durch dieses Bekenntnis erst zustande kommt, dann gibt es ein Patrimonium, gibt es eine Fidelität, und gibt es eine Anhängerschaft, gibt es eine Treue, die sich als eine Aktion in der Welt konstituiert. Und das ist das Christentum. Genauso wie man sagt, was war eine Oktoberrevolution? Ja, inzwischen weiß man, dass alles ist gefälscht. Ja. Mit einem großen Interesse verfolge ich immer was, also ich verfolge niemals, aber ab und zu kann man das nicht vermeiden, was im deutschen Fernsehen über Petersburg gezeigt wird. Und das ist sozusagen eine Sache für sich, ja, für mich besonders, weil ich 27 Jahre in dieser Stadt gelebt habe. Aber vor allem, was auffällt, sind, dass immer wieder kommen die Szenen der Oktoberrevolution. Das sind die Leute, die irgendwas stürmen oder was. Und das sind alle Fragmente aus verschiedenen Filmen von Eisenstein. Ja? Und, obwohl das niemals angekündigt wird und immer so etwas wie quasi eine Chronik, ja, läuft. Oder es gibt so einen Film von Rom, auch aus dieser Zeit, 27, 28, alles 10, 12 Jahre inszeniert nach der Revolution, heißt Lenin in Petrograd, und da laufen auch so Fragmente aus diesem, also das laufen Fragmente nur aus der Kunstfilm, ja. Ohne, und da sagt er, ja, sehen Sie, das ist die Revolution. Und es ist völlig anders verlaufen, ja. Erstens, die Attacke war aus einer anderen Perspektive, also alles war absolut anders. Und einer meiner Bekannten, die diese Revolution erlebt hat, sie hat gesagt, die fuhr Straßenbahn, ja, das ist wie bei Jules beschreibt, sie fuhr Straßenbahn und plötzlich wurde diese Straßenbahn gestoppt, ja, von einer Gruppe von Menschen, die irgendwo gegangen sind. Und sie musste dann sitzen, ja, so 20 Minuten, dann ging die Straßenbahn weiter. Und dann hat sie gehört und am nächsten Tag gelesen, das war eben diese Gruppe von diesen Menschen, die diese Revolution gemacht haben. Ja. Und für sie, das Ereignis war eben, dass sie 20 Minuten in dieser Straßenbahn sitzen. Aber dann ist der Oktoberrevolution und alles, was dazu gehört, ja, das ist das Ereignis. Und dann fragt sich Badiou, wenn man es in Bezug auf das Ereignis ist, der Revolution oder Kontrrevolution, wie er sagt, in Osteuropa, ob es ein Ereignis ist. Und schon denke ich, dieses Goodbye Lenin und so weiter, alle diese Filme, die zu DDR zeigen, tatsächlich, wie alles andere auch, dass Badiou recht hat, und das ist kein Ereignis. Das ist kein Ereignis. Weil es ist nichts passiert, zu dem wir uns bekennen können. Ja, es ist nur etwas wiederhergestellt, was immer schon da war. Ja, man kann nicht sagen, die Welt war so, und dann kam jemand in diese Welt, sei es Christus, sei es Lenin und so weiter, und hat diese Welt anders gemacht. Ja, insgesamt anders gemacht. So dass sie sagen, ich lebe jetzt in einer anderen Welt, sagen wir, nach Christus oder nach französischer Revolution oder nach Oktoberrevolution. Das kann man sagen. Ich kann nicht sagen, ich lebe in einer Welt nach 89 oder 91, ja? Weil es ist die Welt, in der ich immer schon gelebt habe, alle gelebt haben sozusagen. Es ist kein Einschnitt, ja? Zu dem man sich bekennen kann, bekennen sollte, bekennen fähig ist überhaupt, sich zu bekennen. Aber das ist die Struktur. Und sicherlich ist es eine dunkle religiöse. Es geht um die Transzendenz. Und die Transzendenz ist nichts anderes als eine Weltbeschreibung, eine Weltveränderung oder Behauptung einer Weltveränderung, eines Reichs, das insgesamt die Welt verändert. Etwas, was man innerhalb der Welt, in der Welt selbst, nicht beobachten kann. auch nicht legitimieren kann. Diese Behauptung, dass die Welt sich im Ganzen verändern kann, ist unlegitimierbar. Aber das ist eine Form oder ein Satz, in dem die Wahrheit zu uns spricht. Die Wahrheit über die Welt, das ist sicherlich auch ein bisschen von Heidegger beeinflusst. Also die Wahrheit spricht zu uns in der Lichtung des Seins, das heißt durch die Behauptung, die Welt im Ganzen hat sich verändert. Wir leben nicht so wie früher. Kann man nicht beweisen. Kann man nur beweisen.
Was ich nochmal bemerken wollte, ist ja, dass das, weil Sie das da gleichgesetzt haben, also Kant und Badiou in Bezug auf die Entscheidung. Aber im Grunde genommen legitimiert Badiou ja das Böse, ja, eine schlechte Entscheidung, solange ihr keine Dauer verdient.
Ja, das heißt, legitimiert, er legitimiert sozusagen eine Entscheidung jenseits des Guten und Bösen. Das ist so eine nietzscheanische, eher so wie so Nietzsche mit Kant. Und zwar, weil er sagt, also warum Nietzsche mit Kant, ja? Weil er sagt, eine Entscheidung darüber, dass die Welt sich insgesamt verändert kann, ja? Und dass man sozusagen insgesamt ein anderes Verhältnis zur Welt bekommen hat, diese Entscheidung lässt sich in Termini von Gut und Böse nicht legitimieren, weil Gut und Böse sind letztlich innerweltliche Bestimmungen. Und so was in einer Welt gut ist, könnte in einer anderen Welt böse sein und umgekehrt. Ja? Man kann sagen, dass unter den Bedingungen der christlichen Botschaft, ja, ist vieles böse, was unter anderen Bedingungen nicht der Fall war. Ja? Das hat Christus gesagt. So, es wurde geschrieben, das, aber ich sage Ihnen, auch das ist böse. Ja? Das heißt, davor war es nicht böse, jetzt ist es böse geworden in einer neuen Welt. Die Veränderung selbst, die sowohl das Gute wie auch das Böse erzeugt und ihnen einen Raum gibt in dieser neuen Welt, die Veränderung selbst, also die Erscheinung Christi selbst, die Welt, diese Erscheinung Christi ist jenseits des Guten und Bösen. Sie ist jenseits des Guten und Bösen, weil sie die Unterscheidung zwischen Guten und Bösen erst begründet und möglich macht und der Raum eröffnet, in dem diese Unterscheidung überhaupt zustande kommen kann. Nur, es ist aber kantianisch insofern immer noch, weil Badiou so einen universalistischen Sprung macht, der Nietzsche gerade nicht machen will. Ja? Er sagt, wenn die blonde Bestie andere umbringt und die Welt verändert, nur um sozusagen Spaß zu haben, ja? So für sich selbst, dann ist es auch okay. Ja? Ohne irgendwelchen Anspruch anzumelden, die Welt im Ganzen zu verändern. Übrigens, bei Nietzsche, glaube ich, gibt es diese, oder kann es auch nicht geben, diese Idee der allgemeinen Weltveränderung. Ja, für ihn ist es eine ewige Wiederkehr, das ist immer gleich. Man kann sich anstrengen, man kann es über menschlich handeln und so weiter, die Welt im Ganzen verändert man nicht. Das Einzige, was man erreichen kann, sich in der Welt aufzulösen, mit der Welt identisch werden, ja, so etwa. In der englischen Ekstase kann man das. Aber verändern kann man nicht. Das kann man aber nach Badiou und dann klingt es sehr kantianisch. Das heißt, ich sozusagen kann als Wahrheit wahrhaftig nur dann auftreten, wenn ich alles Partikulare hinter mir lasse und mich nur auf den Zustand der Welt im Ganzen beziehe.
Aber ist das denn nicht wieder sehr ähnlich, also dieser Kritik von Heidegger, dass sich als quasi Physis und Logos getrennt haben?
Ja, aber die Unterscheidung ist die, und das ist dann eine Polemik gegen Heidegger. Sicherlich, das ist auch Polemik Heidegger seit seiner Zeit und er schreibt sein und Ereignis, das schließt sich an Heidegger an, aber polemisiert, also grenzt sich auch ab von ihm. Wobei Heidegger ist es so, dass diese Weltzustände oder diese Weltveränderung, sie werden von außen vom Sein diktiert. Ja, das heißt, irgendwie bekomme ich sie aufoktroyiert. Ich kann nur entscheiden, ob ich mitmache oder nicht. So. Ich kann über die Weltveränderung nicht entscheiden. Ich kann nur mitmachen oder nicht mitmachen. Ja? Und dann ist besser mitzumachen. Ja, wie Heidegger sagt, ja, das ist sozusagen, ich habe schon geschrieben, ja, dass Heidegger ist eine Philosophie, sozusagen die höchstmögliche Philosophie des Mittelaltertums. Ja. Also er läuft mit dem Sein. Ja. Und dann der Einwand gegen diese Geschichte bei Heidegger, sei das bei dir, ist der absolut kantianisch. Nämlich er sagt, aber wie kann sich so eine Veränderung konstituieren im Sein selbst? Ja. Sozusagen, wie kann es überhaupt sein, dass eine Seinsveränderung im Sein selbst geschieht? Das kann nur durch meine Einstellung passieren. Es ist im Grunde gegen Wittgenstein, das ist gegen Wittgensteinische Einwand. Ja. Die Welt wird konstituiert, oder kann sich nur konstituieren in meiner subjektiven Beziehung zur Welt. Die Welt selbst als Menge der Tatsachen, ja, auch wenn diese Menge in Tatsachen so viele Relationen haben, kann sich nicht grundsätzlich verändern. Jede Veränderung ist letztendlich nur eine partielle Veränderung. Irgendetwas hat sich verändert. Dass aber irgendetwas hat sich verändert, bedeutet niemals, und das ist der Punkt der Kritik von Badiou an Heidegger. Bei Heidegger übrigens gibt es genau diesen Punkt, interessanterweise Badiou führt es nicht an, aber es gibt im Ursprung des Kunstwerks, gibt es einen Punkt, aber auch im Brief im Humanismus, da wiederholt sich zweimal, gibt es einen interessanten Punkt, wo er sagt, es gibt im Seienden dunkle Stellen. Zum Beispiel, wenn im Wald einige Bäume, andere Bäume im Schatten stellen und unsichtbar machen. Ja? Das ist so partielle Dunkelheit. Aber können wir uns vorstellen, dass es das ganze Seienden, also der ganze Wald, irgendwie im Schatten ist. Das ist das Sein. Ja, das Sein ist das, was das Seiende im Ganzen, also alles kann werfen, einen Schatten auf das Ganze oder aufhellen. Ja, das heißt, das, was helle und dunkle Seiten insgesamt auftaucht. Nun, Badiou würde sagen, dieser Übergang von einem partiellen Zustand zu einem Namen, das im Ganzen es sich genauso verhält, ist unrechtmäßig. Wenn man etwas ändert im Ganzen, dann ändert sich immer etwas Partielles. Man kann nie sagen, das Ganze hat sich verändert. Oder wenn man das sagt, macht man einen Sprung. Ja. Dieser Sprung zu machen, ist eine subjektive Aktion. Es ist wie Kierkegaard sagt, nichts an Christus kann mir beweisen, dass es ein Gott ist, ja, man kann es nahelegen und so weiter, aber es sind nur sozusagen partielle Unterschiede oder gar kein Unterschied. Irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen, wo wir sagen, es ist im Ganzen anders. Es ist niemals von außen aktuiert oder ja, nahegelegt. Alle Veränderungen in der Wirklichkeit selbst sind nur partielle Veränderungen. Ich kann nie sagen, es war eine französische Revolution, die Geschichte ist anders geworden. Ja, weil das sind partielle gesellschaftliche Veränderungen, die immer so eine Restmöglichkeit öffnen, zu sagen, es ist etwas verändert, aber im Grunde und Großen und Ganzen ist alles das Gleiche geblieben. Ja. Und das Gefühl haben wir auch. Ja. Was auch immer in Bernds Raum, ja, ja, es hat sich verändert, ja, und so. Aber insgesamt sind die Menschen die gleichen, wir leben auf der gleichen Erde, insgesamt ist alles gleich. Also zu sagen, nein, alles hat sich verändert, weil das hat sich verändert, das ist eine Entscheidung. Es ist nicht vom Sein sozusagen uns geschickt.
Aber meinen Sie nicht, dass bei in gewisser Hinsicht doch das Ereignis ontologisiert, wenn er nämlich immer sagt, dass es gibt in jeder Situation nur ein Ereignis, es gibt nicht mehrere Ereignisse, sondern immer nur ein Ereignis. Man hat quasi die unendliche, unzählbare Mannigfaltigkeit und hat man die Situation als mathematische Abzählung und dann in diesem Verhältnis, da gibt es so einen Exzess und von der Mannigfaltigkeit so bricht das Ereignis ein, es passiert, es ist ein Wunder, geschieht oder so. Und das ist doch in gewisser Weise doch auch eine Ontologisierung des Ereignisses selbst.
Würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist nicht die Ontologisierung, ich glaube, das ist Ethisierung. Das heißt, er will so etwas wie ein Ereignis aus ethischen Gründen. Ja? Er will etwas haben, wozu ich sich bekennen kann. Ja? Und dann sagt er, es ist nur nicht die ethische Veränderung, ästhetische Veränderung. Das heißt, es ist das Gleiche geblieben, sieht ein bisschen anders aus. Ja? So wenn man ein Maquillage macht, ja, und so, oder sich anders kleidet, ja, dann kann man sagen, es ist der gleiche Mensch, aber sieht so cooler aus. Ja, oder so. Er sagt, nein, das ist der andere Mensch. Ja? Man kann sagen, ja, das ist der gleiche Mensch, aber kleidet sie wie ein, also, wie ein Christ an. Ja, so, so. Ja, das ist so eine, er hat eine Uniform gewechselt. Ja. Aber nein, er ist anders geworden.
Und das ist ja das Ereignis ist für ihn, glaube ich, also per Definition die Veränderung des Blicks.
Das ist die Veränderung des Blicks, und aber des Blicks wäre nur ästhetisch. Und dann kommt diese Bekenntnis. Also ich muss mich so, ja, das ist wie Pascal. Er zitiert sehr viel Pascal. Ja. Sehr viel in der Tat.
Viele zitierte viel.
Viel. Er sagt, ich muss mich auch so verhalten, als ob es sich, oder ich muss daran glauben, dass es sich verändert hat. Ja. Es geht nicht nur darum, dass ich wahrnehme, dass dieser Mensch jetzt sich so zeigt wie ein Christ. Ja. Sondern ich entscheide mich dafür, dass er tatsächlich Christ ist. Und ich entscheide, dass ich es auch bin. Ich spreche nicht nur so, ich kleide mich nicht so, ich lebe nicht so, sondern ich bin anders geworden.
Aber das kann man sagen, es ist nur eine Ereignis für jede Situation. Er muss doch dann sagen, naja, dann kann jeder so sein Ereignis haben, und kommt nur darauf an, wie gut das durchsetzt, wie gut das verkaufen kann, was es tatsächlich ein Ereignis ist. Wie viel er gewinnen kann, irgendwie die sagen, ja, okay. Aber so muss er ja dann auch zugeben, aber das ist so, wie er behauptet, aber es gibt immer nur ein Ereignis.
Ja, weil man mehrere nicht gar nicht sehen kann. Also man kann ja in Wirklichkeit nicht gleichzeitig drei Ereignisse sehen.
Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und zwar aus ethischen Gründen. Weil wenn man sagt, es gibt zwei Ereignisse, dann sind sie Ereignisse in der Welt. Sie sagen, gut verkaufen und so weiter und so weiter. Stimmt ja. Aber in welche Welt? Weil das sind, dass man sie gut verkauft und dass das alles funktioniert oder nicht funktioniert, das sind alle innerweltliche Geschichten. Man fragt sich nicht, inwieweit bestimmte innerweltliche Ereignisse aufgewertet oder abgewertet werden. Man sagt, wie die Welt im Ganzen aussieht. Wie die Welt im Ganzen aussieht, kann man nicht sehen. Man kann sich nur zu einer gewissen, man kann sich nur bekennen zu einem Weltbild, ohne dass man beweisen kann, dass dieses Weltbild tatsächlich ein Weltbild ist, ja, wann man dieses Weltbild weder sehen noch zeigen kann. In diesem Augenblick macht man so einen Sprung über das Ästhetische, Sprung über das Ontologische, ins rein Ethische, in dieses Schweigen, ja, von dem Wittgenstein, das ist näher zu Wittgenstein. Man trifft eine Entscheidung darüber, wie die Welt ist, ohne dass man innerweltlich überhaupt fähig ist, damit umzugehen. Aber man sagt, das ist alles hier so. Und übrigens kann man auch sagen, wir leben in einer Welt der Marktwirtschaft. Ich bekenne mich dazu. Zum Beispiel, ja, und behaupte hier und jetzt, dann bekommt auch Kapitalismus einen gewissen interessanten Sinn. Das habe ich übrigens auch versucht zu machen, in Berlin irgendwann. Ich bekenne mich zu einer Welt, in der nur die Marktwirtschaft gibt und alles, was sonst gibt, muss ich marktwirtschaftlich artikulieren. Also sie verkaufen und so weiter. Sonst gibt es ja nicht. Und es gibt nur entweder Anschluss an die Marktwirtschaft oder Ausschluss von der Marktwirtschaft. Weil Marktwirtschaft ist das Gute und das Böse. Ja? Es gibt in Marktwirtschaft das Gute und das Böse. Dabei zu sein ist das Gute, also angeschlossen sein, ist das Gute und ausgeschlossen sein ist das Böse. Ich kenne diese, das ist die Welt der Marktwirtschaft. Ja? Diese Marktwirtschaft hat ihre eigene Kriterien des Guten und des Bösen. Und ich sage, das ist die Welt, in der ich lebe. Ich bekenne mich dazu. Das kann man machen. Aber das Ereignis selbst ist die Marktwirtschaft. Nicht das, was durch die Marktwirtschaft gemacht wird, sondern die Marktwirtschaft sein muss. Und übrigens, man kann das machen. Nur, wenn man ein Marxist ist. Weil wenn man kein Marxist ist, kann man das nicht machen. Weil für alle anderen, und darauf macht er aufmerksam, auf diese Möglichkeit bei dir an vielen Stellen, ohne sie zuzugeben, weil sie für ihn unangenehm ist. Allerdings ist es so, dass nur Marx als erster, aber auch später nur Marx, auch bis heute, auch bis Negri und so weiter, nur Marx sagt, Ökonomie und Marktwirtschaft sind das Wesen der Dinge. Gehören nicht in die Erscheinungswelt, sondern marktwirtschaftliche Verhältnisse sind die Basis. Die Basis heißt das Wesen der Dinge. Und deswegen, wenn ich das Wesen der Dinge verändere, durch die sozialistische Revolution etwa, verändere ich die ganze Welt. Das ist der Kern der Sache. Alles andere ist überbaut. Das heißt Erscheinungswelt. Im Grunde, was ist überbaut? Das ist Erscheinungswelt und das ist, man weiß es, das ist das Wesen. Ja, das ist gleich. Das Wesen ist der Marktwirtschaft. Das ist der einzige Lehrer, der das sagt. Und das bedeutet, dass ich bleibe Marxist und marxistische Perspektive, wenn ich sage, ja, es gibt dieses Ereignis. Und dieses Ereignis besteht darin, dass das Wesen der Welt sich tatsächlich als Marktwirtschaft offenbart hat.
Aber ist das nicht in gewisser Hinsicht eine Destabilisierung, dass also das Kapitalismus, indem man ihn dadurch ja, also wie Batu sagen würde, als Farbe, also man bekennt sich zum Ereignis, obwohl es total unglaublich ist. Also es ist nur eine Farbe, es ist nur so eine Geschichte. Und dadurch entlarvt man sozusagen den Kapitalismus als Ideologie.
Das kann man machen. Das kann man machen. Also wie gesagt, ich möchte zunächst einmal sehr, sehr konsequent klar machen, ja, wie wir das machen. Also eben, dass es zwei Ereignisse nicht gibt und so weiter. Aber wo tatsächlich das Problem wieder aufkommt, das ist das Problem der X-Männer. Ja, das heißt, das Problem nicht des Bekenntnisses selbst, sondern das Problem, dass in der Welt unterschiedliche Träger der Bekenntnisse, also diese radikale Bekenntnisse auftreten. Das heißt, für uns als Beobachter, wir sehen sozusagen nicht einen, den sich die Wahrheit verkörpert, sondern mehrere. Nicht die Wahrheit können wir nicht sehen. Nicht das Ereignis können wir auch nicht sehen. Aber die materielle Verkörperung der Wahrheit, das können wir sehen. Also wir können Christus sehen. Deswegen ist Badiou sehr christlich. Um christlich zu sein, ist unvorsichtig. Besser sicherlich so etwas wie buddhistisch zu sein und zu sagen, die Wahrheit zeigt sich in der Welt nicht als Ereignis, ja, sondern die Wahrheit ist Ende jedes Ereignisses. Ja, dann kann man das mit X-Men eine Geschichte nicht so einfach unterlaufen kann man auch irgendwas. Aber wenn ich sage, die Wahrheit zeigt sich materiell in der Welt durch denjenigen, der sich zu dieser Wahrheit bekennt, dann ist es wiederum sozusagen eine Figur, die angreifbar ist. Die Figur, die angreifbar ist, aber das ist gut für Badiou, ja? Weil er liegt ein Konflikt. Ja? Sicherlich, Sprengkraft kommt ja weitgehend aus diesem Taking Risks, ja? Aus diesem Gefühl, dass er sozusagen sich aussetzt, dass er etwas tut oder etwas sagt, vom Typ, ich verkörper die Wahrheit der Welt, ja, was ihn auf eine absolut offensichtliche Weise angreifbar macht und dadurch auch wieder nicht angreifbar. Ja, weil wenn man sich als total angreifbar zeigt, ja, dann ihn anzugreifen, dann gibt das irgendwie keinen Sinn. Und so, ja, so, es ist eine nicht unkluge Strategie noch darüber hinaus. Ja gut, wir können da weiter diese Geschichte machen und wir machen das übrigens. Wir können zurückkommen und werden zurückkommen auf diese Figuren bei Žižek. Aber jetzt muss ich verschwinden.